3. Bärbel Schäfer.
Ich weiß nicht, ob Sie zu den Leseratten zählen oder sich gerne in Buchhandlungen herumtreiben oder Bücher lieber online bestellen, aber uns allen ist, glaube ich, gemeinsam Lesen schafft Bilder im Kopf und regt die Fantasie an. Selber denken hat ja bekanntlich noch nie geschadet. Und gut, dass wir heute an diesem Sonntagmorgen, es ist ja ein bisschen kalt draußen, also ideales Lesewetter, Deutschlands bekannteste Kinderbuchautorin begrüßen dürfen. Guten Morgen, Kirsten Boye.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wenn ich auf die Regale meiner beiden Jungs schaue, sind Sie dafür verantwortlich, dass einige dieser Regalplätze mit Ihren Büchern gefüllt sind? Wie viel sind es denn mittlerweile eigentlich schon geworden? Weit über?
Ja, ich weiß es ja selbst nicht so ganz genau. Also ich muss das auch immer im Internet nachgucken. Und da heißt es, es wären über 100. Ich zähle das nicht so genau. Aber
Seeräuber Moses ist dabei, Prinzessin Rosenblüte, Juli und das Monster. Jetzt wird es einen Kinofilm geben, Ende Oktober, Ritter Tränk. Was liegt denn bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Im Augenblick gerade Altes Land. Mhm. Das in diesem Jahr ja
ein
Überraschungserfolg geworden ist. Und da ich ganz in der Nähe des alten Landes lebe und auch sehr viel in Hamburg spielt, ist das für mich natürlich ein besonders spannender Text. Aber ich denke, es ist auch ein spannender Text für viele, die in Bayern oder Hessen leben.
Genau, also für Hessen, die es nicht kennen, ist eine Region um Hamburg, wo es eine wunderschöne Phase der Apfelblüte gibt, ne? Das alte Land. Dafür ist es ja eigentlich bekannt.
Ja, genau. Und in dem Buch geht es um Flucht. Und das ist ja im Augenblick auch unser Thema wieder. Und da geht es aber um die Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg und welche Folgen die hatte für viele, viele, viele Menschen und wie das bis in die Gegenwart nachwirkt. Und was jetzt so düster klingt, ist im Buch eben überhaupt nicht düster und liest sich sehr, sehr schön.
Waren Sie selbst ein lesendes Kind?
Ja. Ja, ich habe so viel gelesen, dass meine Eltern sich große Sorgen gemacht haben. Aber das liegt ja lange zurück. Das liegt ja lange zurück. Das war in den 50er, 60er Jahren. Und da hieß es natürlich immer noch, Kinder müssen an die frische Luft und viel spielen, was ja auch nicht falsch ist.
Es drohte
ja heute
die Gefahr,
auch
eine Stubenhockerin zu werden.
Ja, ja, genau, genau. Und das hat mir, glaube ich, so ein ganz solides Fundament geschaffen. Das bedeutet aber auch, dass ich tatsächlich selbst diese Erfahrung gemacht habe, schon als Kind, wie unglaublich schön Lesen sein kann und was es einem alles so geben kann.
Warum sollen Kinder lesen? Die sind sehr engagiert, da werden wir nachher auch drüber nochmal sprechen, dass Kinder wirklich auch früh anfangen, die Leselust zu entdecken. Machen Sie uns doch mal Lust aufs Lesen.
Naja, also zunächst mal, denke ich, sollen Kinder lesen, weil es Spaß macht, wenn man erst mal so weit ist, dass man wirklich fließend lesen kann. Es gibt einem ja die Möglichkeit, so in ganz andere Welten abzutauchen. Dann gibt es aber ein ganz wesentliches Argument, über das ja heute auch viel gesprochen wird. Lesen macht definitiv schlauer. Einfach, weil Lesen eine Fähigkeit ist, für die der Mensch gar nicht gemacht ist. Unser Gehirn ist fürs Lesen überhaupt nicht gemacht. Wir haben dafür kein spezielles Areal. Und als die Menschen dann die Schrift entwickelt haben, da haben sie alle möglichen Areale miteinander kombiniert, sodass unser Gehirn beim Lesen wahnsinnig, wahnsinnig aktiv ist, sich permanent neue Synapsen entwickeln. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder, die viel lesen, ja, sehr viel leistungsstärker werden, auch auf anderen Gebieten. Mhm. Das alleine, finde ich, ist schon ein wichtiges Argument. Also für mich.
Also schlauer werden, finde ich, ist schon mal ein sehr gutes Argument. Und Sie füttern uns ja auch mit diesem wunderbaren Lesestoff. Und jetzt muss man sagen, bei Ihnen ist es ja keine typische Autorenberufung gewesen, sondern Sie haben ja Kinderbücher angefangen zu schreiben, was eigentlich ein privater Anlass war mit einem übergriffigen Jugendamt. Darüber müssen wir gleich ganz kurz reden, okay? Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind, Kirsten Boye. Kirsten Boye ist seit 30 Jahren in den Regalen, nicht nur bei uns zu Hause, sondern ich denke bei vielen, vielen Kindern in Hessen mit wunderbaren Büchern vertreten. Prinzessin Rosenblüte, Juli und das Monster, Seeräuber Moses, Wir Kinder vom Möwenweg, Ritter Tränk. Und es gibt ja viele, die äußern als Kind schon den Wunsch und sagen, ich möchte später schreiben. War das bei Ihnen auch eine Autorenberufung?
Ja, als Kind war das schon eine Berufung. Das ist immer mein Traum gewesen. Ich habe mir auch schon als Kind ganz viele Geschichten ausgedacht, habe die dann in der Regel nicht aufgeschrieben, weil mir das zu anstrengend war. Mit der Pubertät habe ich dann wieder angefangen, schwere, düstere Geschichten zu schreiben und habe gedacht, ich würde später Autorin werden. Habe aber natürlich gedacht, für Erwachsene, so richtig was Großes, Wichtiges. Und habe dann aber so ungefähr mit 15 erfahren, und das gilt ja bis heute, dass die meisten Autoren vom Schreiben nicht leben können. Und ich wollte einen Beruf, von dem ich meine Miete zahlen kann, mein Essen. Und habe diesen Wunsch dann einfach wirklich fallen lassen. Das ist mir auch möglich gewesen. Bin dann Lehrerin geworden und war
ohne Bedauern auch fallen lassen, weil man legt ja auch etwas ab, was in ihnen steckt. Also dieses kreative Füllhorn ist ja nicht plötzlich vertrocknet.
Ja, ich denke, das kann man aber wohl umlenken. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben. Mhm. Ich habe später, als ich Lehrerin war, ganz viel Texte für die Schüler geschrieben. Also das Schreiben habe ich schon noch in verschiedener Form beibehalten. Aber ich habe nicht mehr gedacht, dass ich Autorin werden wollte. Und war dann als Lehrerin auch wirklich glücklich. Hatte das Gefühl, ich habe genau den Beruf gefunden, der zu mir passt. Und jetzt kommen wir zu dem, was Sie eben gemeint haben. Mein Mann und ich haben unser erstes Kind adoptiert. Da war ich 33. Mhm. Und ich wollte dann nach der normalen Familienpause wieder anfangen, als Lehrerin zu arbeiten. Mit reduzierter Stundenzahl natürlich, wie ich das beim leiblichen Kind auch getan hätte. Und das Jugendamt hat es mir damals, das ist inzwischen aber über 30 Jahre her, das hat es mir damals untersagt.
Also heute wäre das natürlich nicht mehr Usus.
Nein, natürlich nicht. Es war auch damals, denke ich, bei vielen Jugendämtern nicht mehr so. Aber da, wo ich gelebt habe in Schleswig-Holstein, da hat das Jugendamt das eben verlangt. Und ich war mir auch sehr sicher, dass man mir das Kind nicht mehr hätte wegnehmen können, wenn ich einfach angefangen hätte zu arbeiten. Mhm. Kein Gericht der Welt, denke ich, hätte das getan. Aber wir wollten ein zweites Kind, mein Mann und ich. Und das hieß, wir waren darauf angewiesen, das Jugendamt wohlgesonnen zu stimmen. Ja, genau.
Ja.
Und das heißt, ich habe aufgehört, als Lehrerin zu arbeiten, mit großem Kummer, weil zu meinem Lebensentwurf immer beides gehört hatte, Beruf und Familie. Und mir haben auch gerade so die Kinder an der Schule gefehlt. Und dann eines Tages, als ich meinen Sohn gefüttert habe, hatte ich plötzlich die ersten Sätze zu meinem ersten Buch im Kopf. Die waren, ich schwöre das, völlig ungerufen da. Also ich wollte kein Kinderbuch schreiben.
Und wie hat sich das angefühlt? Weil Sie sagen, die waren plötzlich da. Also der Gedanke, dann wieder eine alte Leidenschaft aufleben zu lassen, das Schreiben, ist jetzt kein ganz bewusster Vorgang gewesen.
Na, ein bisschen schon. Also ich habe dann überlegt, was könnte ich machen, wo mir das Jugendamt nicht auf die Schliche kommt. Mhm. Das musste ja irgendwie so geheim sein. Und da ist mir das Schreiben wieder eingefallen. Und ich habe gedacht, Mensch, was du doch wahrscheinlich kannst, das sind Heftromane. Und ich habe dann auch verschiedene Hefte gekauft und gelesen und dachte, das finde ich alles ganz spannend so, mit Komtessen in Cabrios und Grafen auf Pferden. Und so, das fand ich schon eine interessante Welt. Und ich denke, dadurch ist in meinem Gehirn dieser Bereich, wenn es denn solchen Bereich gibt, dafür, dass das Schreiben zuständig ist, wieder angeregt worden. Sodass mir dann eben plötzlich diese Sätze einfallen konnten, die aber nun gar keine Sätze für Heftromane waren, sondern für eine Kindergeschichte.
Paul ist ein Glücksgriff, war ein Glücksfall für alle Leser, denn es wurde ein großer Erfolg und damit war eigentlich der Weg dann vorbestimmt. Es ist eben die Geschichte eines adoptierten Jungen auch gewesen.
Ja, aber vollkommen fiktiv. Mhm. Mein Sohn war damals, das merken Sie ja daran, dass ich ihn gefüttert habe, noch sehr klein und der Junge im Buch ist so in der dritten Klasse ungefähr. Das ist natürlich ausgelöst durch meine eigene Geschichte und meine eigene Situation, aber alles vollkommen ausgedacht, bis auf ein Kapitel, in dem eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt zu Besuch kommt und guckt, wie denn alles so in der Familie läuft.
Und hat die eigentlich Jahre später mal irgendwas gesagt, die Dame vom Jugendamt?
Ich glaube, die hat es nie mitgekriegt. Also auch Kinderbücher konnte man ja verheimlichen. Das musste ja niemand merken.
Paule ist ein Glücksgriff, war das erste Buch von Ihnen, liebe Kirsten Boye. Es geht darin um das Thema Adoption, aber Sie haben ja sonst auch keine Angst vor härteren, vor emotionalen, vor tieferen Themen in Kinderbüchern gehabt. Und was man Kindern überhaupt beim Lesen zumuten kann, darüber reden wir gleich. Allabendlich lesen wir Eltern, die Großeltern, größere Geschwister, die Babysitter unseren noch jüngeren Kindern ja in zahlreichen Kinderzimmern Kinderbücher vor. Und wir haben heute Morgen schon gelernt, lesen macht ja bekanntlich schlau, selber lesen natürlich auch. Und dann ist es gut, dass wir Deutschlands bekannteste Kinderbuchautorin heute an diesem Sonntagmorgen zu Gast haben. Sie, liebe Kirsten Boye, sorgen ja immer für neuen Stoff in den Kinderzimmern zum Vorlesen. Und Sie scheuen sich auch nicht, Themen uns Eltern, und den Kindern eben zuzumuten, mit denen wir Erwachsenen uns eben auch auseinandersetzen. Also zum Beispiel Adoption oder das Thema Obdachlosigkeit, das Sie in Ihrem Buch Ein mittelschönes Leben beschrieben haben. Was kann man denn Kindern zumuten? Gibt es da eigentlich eine Grenze oder ist dann eigentlich nur der Zugang ein anderer?
Ich denke, es gibt die Grenzen da, wo Kinder in ihrem Leben mit den Themen nicht zu tun haben. Ich glaube, man muss Kindern nicht wirklich alles berichten, was auf der Welt so passiert. Mhm. Aber mit ganz vielem kommen sie ja direkt oder indirekt in Kontakt. Sie haben eben von Obdachlosigkeit gesprochen. Alle Eltern wissen, wenn sie durch die Stadt gehen und da sitzt jemand auf dem Boden und hält eine leere Plastikdose auf und bittet um Spenden, die Kinder fragen. Das ist was, womit Kinder zu tun haben. Also kann man darüber schreiben. Oder heute eben das ja immer drängender werdende Thema Flüchtlinge. Kaum ein deutsches Kind, denke ich, wird in Zukunft durch Kindergarten und Schule gehen, ohne ein Flüchtlingskind kennenzulernen. Da macht es schon Sinn, denke ich, Kindern auch über die Hintergründe zu erzählen. Aber das, was Sie als Zweites gesagt haben, das, denke ich, ist das ganz Wesentliche. Ich glaube, es gibt eben kaum Themen, von denen sie Kindern nicht erzählen können. Sie müssen nur immer den Weg finden, es so zu erzählen, dass es für die Kinder verarbeitbar ist.
Ja, und Erwachsene haben ja oft einen manchmal leider auch zynischen Zugang zu Themen. Und das muss natürlich, wenn man Kinderbücher schreibt, ganz wegfallen. Also es lindert dann auch den eigenen Zynismus. Und das ist ja etwas, was Kinder erstmal gar nicht auch in sich tragen. Ist das die neue oder eine andere Herangehensweise, als wenn man für Erwachsene schreiben würde?
Das denke ich. Ich habe nie für Erwachsene geschrieben. Insofern kann ich das nicht wirklich vergleichen. Aber ich versuche für Kinder schon immer so zu schreiben, dass es sie nicht überfordert, auch emotional nicht überfordert. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Ich habe vor einem guten halben Jahr schon eine Flüchtlingsgeschichte geschrieben, für die ich mit zwei Kindern bei uns im Ort gesprochen habe, die aus Syrien gekommen sind und die ich kannte und die mir ihre ganze Geschichte erzählt haben, sodass ich dann eigentlich nur noch deren Geschichte nacherzählen musste. Und da habe ich aber zwei Aspekte weggelassen, nämlich das eine war, dass ihr Cousin erschossen worden war und das andere war ein Onkel im Gefängnis. Einfach, weil die Geschichte so schon unglaublich dicht, denke ich, und traurig und belastend ist. Und ich denke, dann muss man gucken, wo
gibt es
da eine
Grenze.
Ja, ja. Also sonst, denke ich, finden die Kinder auch keinen Zugang mehr, machen dicht. Also ich denke, das reicht so, wie es jetzt ist.
Vielleicht können wir gleich nochmal ein Resümee ziehen. Sie schreiben ja seit mehr als 30 Jahren, sind in diesem Beruf als Kinderbuchautorin erfolgreich und eben auch tätig. Was hat sich geändert? Wie haben Sie sich eben auch in diesen 30 Jahren verändert? Denn der Blick auf gesellschaftspolitische Themen, gesellschaftlich relevante Themen, ist ja geblieben neben allen Fantasiewelten. Und ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages sind an diesem Sonntag, Kirsten Boye. Girls just wanna have fun, Cyndi Lauper. Und ich glaube, mein Gast des Tages hat auch ganz schön viel Fun beim Schreiben ihrer Bücher. Sonst würde sie das ja nicht schon seit 30 Jahren machen, Kirsten Boye. Bücher für Kinder, das schreiben sie. Und es heißt ja immer, Kinderbuchautoren haben noch diesen Zugang zum eigenen Kindsein, Kindlichsein. Ist das eigentlich der Schlüssel für erfolgreiches Schreiben?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass es das Allerwichtigste ist, dass man sich wirklich noch erinnern kann an die eigene Kindheit und vor allen Dingen daran, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein.
Wie schaffen Sie das immer wieder aufs Neue?
Keine Ahnung.
Training.
Also nein, ich glaube, das geht vielen Menschen so, vielleicht nicht allen, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so. Da ist bei mir einfach die Tür noch offen und das ist dann auch sehr schön, wenn das beim Schreiben immer wieder so auftaucht. Aber auch wichtig, glaube ich, war für mich einmal, dass ich Lehrerin war und da ja dann doch einige Jahre mit Kindern und Jugendlichen der verschiedensten Altersstufen ganz, ganz viel zu tun hatte. Und dann eben, dass ich selbst zwei Kinder hatte und deren Kindheit erlebt habe und auch die Freunde meiner Kinder und so weiter. Also ich denke, das ist so in der Summe für mich alles eine große Hilfe.
Welche Kinderbücher haben Sie selbst lesen denn geprägt? Und als Mutter, man kennt das ja, dass man dann gefühlte tausendmal irgendwie eine Geschichte für Kinder immer wieder liest. Welche Kinderbücher haben Sie früher konsumiert?
Na, ich habe ja in den 50er Jahren wirklich Kinderbücher gelesen, in den 60er Jahren dann so allmählich Jugendbücher. Und da gab es ja noch nicht die Breite der Kinderliteratur, die wir heute haben. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die deutsche Kinder- und Jugendliteratur war zum größten Teil makuliert und zu Recht. Und das große Glück war, dass wir dann sehr, sehr viele Übersetzungen ausländischer Bücher bekommen haben. Das haben wir bis heute, was auch ein großer Reichtum ist. Und für mich die wirklich wichtigsten Bücher, die mich wahrscheinlich auch geprägt haben, waren damals sämtliche Bücher von Astrid Lindgren. Mhm. Und ich denke, was da eine Rolle spielt, ist eben, dass sie genau das hat, diesen Zugang zur kindlichen Gefühlswelt. Die Bücher waren meistens lustig, waren spannend und hoben sich ungeheuerlich ab von dem, was es damals so an Kinderliteratur
ja,
sonst
gab. Ja, sie hat ja die Frechheit, die Klarheit, aber auch die Reinheit, die Unschuld, die Boshaftigkeit, die Heimtücke, auch dieses Grausame, was Kinder ja auch haben.
Ganz genau.
Ja, also Pippi Langstrumpf, Biene Maja, Pumuckl, das steht ja heute immer noch in den Kinderzimmern. Was macht dann ein Kinderbuchklassiker eben aus? Dass es generationsübergreifend funktioniert oder für jede neue Generation?
Also ich glaube, ganz wichtig, damit ein Buch tatsächlich so lange erhalten bleibt, ist, wenn die Eltern es als Kind schon gelesen haben.
Die Nostalgie der
das
eigenen
ist, ja,
Eltern.
Ganz genau. Das kennen wir aber doch wahrscheinlich. Ja, also, ja. Sie kennen es wahrscheinlich auch. Ich kenne es von mir. Ich kenne es bei mir sogar von Fernsehsendungen, vor denen meine Kinder dann zurückgeschreckt sind, weil sie sie so langweilig fanden.
Ja. Nein, die Schnittfolge ist ja eine andere. Die Sehgewohnheiten haben sich geändert.
Eben.
Aber bei Klassikern wie Astrid Lindgren funktioniert es ja nach wie vor.
Ja, ich denke eben, das hängt genau damit zusammen, dass sie Kinder so unglaublich präzise beschrieben hat. Mhm. Und da macht es dann auch nichts, dass diese Kinder in einer Umgebung leben, die die Kinder heute nicht mehr so kennen. Das ist im Gegenteil, bietet das so einen Eindruck von Idylle. Also das möchte ich auch, 3 kleine rote Häuser im Wald, wie schön wäre das. Oder Kalle Blomqvist, dieses nachts durch die kleine Stadt barfuß laufen im Sommer und Verbrecher jagen. Also ich glaube, da ist das eher noch ein Plus.
Gibt es heute nur noch auf den ostfriesischen Inseln dann durchs Watt barfuß laufen. Was haben diese Kinderbuchhelden, dass sie so lange überdauern? Sie werden ja auch immer verglichen mit Astrid Lindgren, dass man sagt, sie sind die deutsche Astrid Lindgren. Mögen Sie diesen Vergleich?
Also ich freue mich natürlich enorm über diesen Vergleich. Ich finde ihn aber auch ein kleines bisschen gefährlich. Ich denke, Astrid Lindgren ist wirklich eine ganz, ganz große, nicht nur der Kinderliteratur, ich würde so weit gehen zu sagen, der Literatur. Und ganz, ganz viele Menschen, die heute lesen, die tun das nur, weil sie als Kinder mal Astrid Lindgren gelesen haben. Das ist natürlich so ein riesengroßer Vergleich, vor dem ich auch ein bisschen Angst habe. Aber ich freue mich auch sehr.
Vielleicht sprechen wir gleich darüber. Wir haben es am Anfang des Gesprächs schon angesprochen. Lesen ist wichtig. Über Ihr Engagement beim Lesen. Sie machen mit beim Buchstart. Lesen in Stadtteilen, in denen vielleicht sonst die Eltern nicht so häufig Zeit haben, den Kindern vorzulesen. Und noch ein bisschen was zu Ihren Arbeitsweisen. Ja? Wie arbeitet eigentlich eine Kinderbuchautorin? Ganz strikt oder je nachdem, wann die Muse sie dann küsst? Gleich mehr mit Kirsten Boye. Warum ist das Lesen wichtig, Frau Boye? Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Sie sind ja jemand, der uns beschenkt mit den Kinderbüchern, aber sind selber noch aktiv und sagen, ich gehe auch in ganz bestimmte Schulen, in Vierteln, in denen vielleicht Kinder nicht ganz so viel lesen wie in anderen Stadtteilen. Und Sie unterstützen das Projekt Buchstart. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Lesen macht schlauer, so ganz pauschal gesagt. Gleichzeitig glaube ich aber, dass durch Lesen auch ganz viele soziale Fähigkeiten unterstützt und gefördert werden. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die zeigen, dass Lesen tatsächlich empathischer macht, also einfühlsamer für andere Menschen. Und das hat auch einen ganz logischen Grund. In meinem Leben oder auch wenn ich Filme angucke, sehe ich andere Menschen immer nur von außen. Und was sie denken und was sie fühlen, das kann ich schlussfolgern, wenn ich ihren Gesichtsausdruck angucke, ihre Mimik, Gestik, so was sie sagen. Aber wirklich wissen tue ich nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Und das einzige Medium, das uns tatsächlich das immer wieder erzählt, sind Bücher. Die erzählen ja auch ständig von den Gedanken und Gefühlen ihrer Helden. Und das heißt, lesende Kinder sind in unglaublich vielen Köpfen unterwegs gewesen. Also das, denke ich, ist am Lesen auch noch wichtig. Und da es so eine unglaublich schwierige Tätigkeit ist, eben weil unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, haben viele, viele Kinder es sehr schwer, wenn sie von zu Hause nicht Hilfe und Unterstützung bekommen. Und da gibt es ja zum Glück inzwischen sehr viele Projekte, die diesen Kindern dabei helfen. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich das eine oder andere auch unterstützen kann.
Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, Kindern natürlich vorzulesen, nicht nur den eigenen, sondern auch in Schulklassen. Mein Vater war lange Zeit so ein Lesehelfer, auch an einer Grundschule, und kam immer ganz begeistert zurück, wenn dann diese Grundschüler dann angefangen haben, selber ihm neue Buchtitel dann vorzuschlagen. Aber wie entwickelt man Figuren, die dann lange in den Kinderköpfen bleiben? Sie haben jetzt so lange schon Erfahrung. Gibt es dafür ein Muster oder wie ist Ihr Zugang bei einem neuen Buch? Wie fängt man an?
Ja, verrückterweise kann ich die Figuren bis heute nicht so ins Detail planen. Also ich glaube, das würde bei mir nicht funktionieren. Wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, die Figur muss das, das, das und das haben, damit sie Kindern Spaß macht. Sondern die Figuren sind dann irgendwann da in meinem Kopf und die sind dann auch relativ lebendig.
Die wollen dann raus.
Und wollen dann sozusagen raus. Also ich schreibe jetzt nicht ungeplant. Das wäre jetzt falsch. Wenn ich eine Idee habe für eine Geschichte, dann habe ich schon zu Anfang so eine Brainstorming-Phase, in der ich so ein Mindmap mache, Stichworte aufschreibe und so weiter. Und vor allen Dingen auch einen Verlaufsplan entwickle, weil ich nicht schreiben kann, solange ich das Gefühl habe, ich weiß nicht wirklich, wie das Ganze ausgeht. Also ich muss schon diese Sicherheit haben, wenn ich anfange zu schreiben, dann weiß ich auch, wo das Ziel ist.
Ah, okay, also Sie sind nicht suchend dann beim Schreiben, aber...
Doch, das darf ich Sie unterbrechen. Ja. Doch, das bin ich dann eben nachher doch. Also das Verrückte ist, und nach 30 Jahren weiß ich, dass das so ist, wenn ich dann anfange zu schreiben, dann ändert sich meistens noch ganz, ganz viel.
Verstehe. Aber was muss in Ihnen brennen, damit Sie eben auch beim lesenden Kind dann dieses Feuer entfachen? Ist das die Idee, ist das das Thema, eher als dann die Figur?
Ganz unterschiedlich. Also mein Lieblingsbeispiel, wenn Kinder mir diese Frage stellen bei Lesungen, und das tun sie eigentlich immer, dann ist mein Lieblingsbeispiel immer zu erzählen von dem Buch Seeräuber Moses. Da hatte ich die Idee im Stau an einer roten Ampel in Hamburg. Das hat überhaupt nichts mit der See zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Seeräubern zu tun. Und plötzlich habe ich dieses Bild vor mir gesehen, von einem Baby, das in einem roten Hut, ich denke, das war die rote Ampel, das in einem roten Hut auf den Wellen schaukelt und dann eben von Seeräubern gerettet wird und aufgezogen wird. Wieso mir diese Idee genau da gekommen ist, weiß ich nicht. Aber es war eine unglaublich starke Idee, die wollte dann bitte auch geschrieben werden. Und als ich zu Hause war, habe ich dann eben wirklich gleich damit angefangen.
Dann darf man wahrscheinlich auch nicht lange zögern und es mit sich herumtragen. Da muss es wahrscheinlich schnell umgesetzt werden. Brauchen Sie einen festen Ort zum Schreiben oder kann es auch mit dem Laptop das Café sein, der Spielplatz?
Café und Spielplatz wären, glaube ich, nicht so günstig für mich. Es gibt ja Autoren, die können das ganz wunderbar, aber für mich wäre das zu viel Ablenkung. Ich finde es dann schon ganz schön, wenn ich mich wirklich konzentrieren kann auf das, was ich tue. Aber das muss nicht immer das Arbeitszimmer sein. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich auch noch mit der Hand geschrieben. Das war ja noch die Schreibmaschinenzeit. Das kann man sich heute alles...
Erschrecken sich jetzt ganz viele und denken, was?
Ja,
die
das kann ich...
Die kenne ich gar nicht mehr, die Zeit.
Ja, genau. Also Kinder, wenn ich die frage, habt ihr schon mal eine Schreibmaschine gesehen? Melden sich manche und sagen, ja, meine Uroma hat noch eine. Ich habe dann nicht gleich in die Maschine geschrieben, weil man da ja nicht... korrigieren konnte, sondern habe zunächst von Hand geschrieben und das habe ich immer am Küchentisch gemacht und war dann sehr, sehr froh, als ich irgendwann ein Arbeitszimmer bekam. Aber ich brauche das Arbeitszimmer nicht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich inzwischen eben seit vielen, vielen Jahren am Computer, also tatsächlich jetzt auch am Laptop schreiben kann.
Wenn der eigene Bestseller ins Kino kommt, ist das wahrscheinlich die Krönung für eine Autorin, oder? Lassen wir uns gleich reden über Ritter Trenk. Die Kinderbuchautorin Kirsten Boye ist heute mein Gast des Tages und eine ihrer erfolgreichsten Figuren, der kleine Ritter Trenk, der wurde verfilmt. Wie ist das eigentlich? Ruft dann die Produktionsfirma direkt an oder wie entsteht so ein Deal vom Kinderbuch ins Kino?
In der Regel ist es tatsächlich so, dass die Produktionsfirma dann mit dem Autor in Kontakt tritt und sagt, das ist eine Geschichte, von der glaube ich, die könnten wir auch fürs Kino verfilmen. Beim kleinen Ritter Trenk war es so, dass dieselbe Produktionsfirma zunächst eine Fernsehserie gemacht hat und dann den Kinofilm auf der Grundlage. Und es hat mich wirklich sehr gefreut.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Eltern, die kleinere Kinder haben, Rittertränk nicht kennen. Ja?
Das ist ja toll.
Wollen wir ihn kurz beschreiben. Also es geht um Treue, es geht um Wahrheit, es geht um Ehre, es geht um Familie, es geht um feuerspeiende Drachen und Leibeigene. Einiges passiert. Was für eine Figur ist der kleine Rittertränk?
Der kleine Rittertränk ist zunächst am Anfang der Geschichte ein Bauernjunge. Und das bedeutet im Mittelalter ein leibeigener Bauernjunge, der mit seiner Familie einem Ritter gehört. Und das ist in diesem Fall leider ein sehr, sehr gemeiner Ritter, Werthold der Wüterich. Und deshalb macht sich Tränk eines Tages auf den Weg, um für sich selbst und seine Familie die Freiheit zu finden. Und alles, was ihm dabei dann so passiert, darum geht es in der Geschichte. Und natürlich gelingt es ihm, das ist ja ganz klar.
Was? Das dürfen Sie doch nicht verraten.
Doch, das muss man. Also ich denke auch immer, gerade für jüngere Kinder, denn wenn es zu spannend ist, halten die es ja sonst gar nicht aus.
Haben Sie denn das fertige Produkt, den Film, schon gesehen? Man gibt dann ja auch etwas aus der Hand. Wie ist es dann, wenn Sie selber im Kinosaal sitzen?
Also ich habe den ganzen Prozess schon begleiten können, was ich sehr, sehr schön fand. Außerdem habe ich früher selbst eine ganze Reihe Drehbücher fürs Kinderfernsehen geschrieben, sodass mir vollkommen bewusst war von Anfang an, und ich glaube, das muss einem als Autor auch bewusst sein, als Buchautor, dass Film und Buch unterschiedlichen Gesetzen folgen. Die Dramaturgie muss im Film eine andere sein als im Buch. Beim kleinen Rittertränk kann man das ganz deutlich sagen. Das Buch, der erste Band, der kleine Rittertränk, ist einfach episodisch erzählt. Es folgt eine Episode mit einem Abenteuer auf die nächste Episode mit dem nächsten Abenteuer, bis es am Schluss dann alles gut ausgeht. Und das wäre für einen Film eigentlich zu dürftig. Da brauchen Sie den großen dramaturgischen Bogen und den spannt der Film eben auch. Und das, finde ich, ist ihm auch sehr gut gelungen.
Das finde ich auch. Also ich finde, er nimmt uns mit auf die Reise. Man findet den kleinen Rittertränk mit seinem großen Herzen und seiner Leidenschaft für sein Ziel, was er ja erreichen möchte, auch immer noch wieder. Also die Figur hat sich ja im Kern nicht geändert.
Ja.
Das andere ist ja ein dramaturgischer Ablauf. Gibt es eine Lieblingsszene für Sie?
Also nicht eine, sondern mehrere, und zwar sind das sicher nicht die Szenen, die die Lieblingsszenen der Kinder sind. Also die finden wahrscheinlich alles mit dem Drachen und mit dem Turnier und so am besten. Aber ich finde sehr, sehr schön die Familienszenen, die Szenen, in denen Tränk mit seiner kleinen Schwester Miamina gezeigt wird, weil da doch sehr viel Emotionalität rüberkommt und sehr deutlich wird, wofür er das eigentlich tut. Dass er nicht nur Abenteuer erlebt, um Abenteuer zu erleben, was ja den meisten kleinen Jungs und auch kleinen Mädchen vielleicht genügen würde, so, sondern dass dahinter steckt, er will seiner Familie helfen. Und ich finde, dass der Film genau das rüberbringt. Das ist so ein Schwerpunkt, der für mich ganz wichtig ist.
Genau. Und dieses im kleinen Finger einhaken ist auch ein guter Deal, den er mit der Schwester macht. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Jetzt spricht Axel Prahl, kennen wir alle vom Münsteraner Tatortkommissar, gibt die Stimme für den Ritter Hans von Hohenlob. Ja? Wohlbeleibt und herzensguter Typ. Und das ist natürlich eben auch wunderbar wahrscheinlich für Sie als Autorin, wenn man andere Profis mitgewinnen kann für das eigene Projekt.
Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Also ich bin ein Axel Prahl-Fan und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass der den Ritter Hans spricht. Das ist ja nun mal was ganz anderes. Aber ich finde, er macht es großartig. Er spricht ihn genauso wohlwollend, beleibt, ja, gemütlich, wie dieser Ritter eigentlich ist. Und ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er es ist. Wenn man es weiß, dann hört man es, aber er gibt diesem Ritter Hans nochmal so eine andere Dimension als seinen Filmfiguren.
So, und wen all diese Argumente nicht überzeugen, der hat dann selber Schuld, oder? Wenn er so einen wunderbaren Film verpasst, der wirklich emotional ist. Man kann auch herrlich lachen und wir haben es am Anfang schon verraten, es gibt ein Happy End. Das ist nicht immer so, wenn Sie über gesellschaftlich relevante Themen schreiben, wie Obdachlosigkeit, Depressionen oder eben auch Fremdenfeindlichkeit. Darüber würde ich, liebe Frau Boye, mit Ihnen gleich nochmal sprechen, besonders über ein Buch von 1995 und ob Sie dessen Aktualität auch selbst ein bisschen erschreckt. Gleich mehr mit Ihnen, ja?
gerne.
Verschlägt es Ihnen als Kinderbuchautorin Kirsten Boyer auch manchmal die Sprache, wenn gesellschaftlich relevante Themen plötzlich wieder eine Aktualität bekommen? Ich denke an Ihr Buch von 1995, Erwachsene reden, Marco hat etwas getan. Es geht in diesem Buch um den 15-jährigen Marco, der Feuer in einem Heim legt, das von einer türkischstämmigen Familie bewohnt wird. Das ist ja leider immer noch sehr, sehr aktuell.
Ja, wir haben 1992 in Deutschland ja schon mal eine Situation gehabt, die ähnlich war wie diese mit sehr, sehr vielen Flüchtlingen. Und damals sind eben auch viele solche Dinge passiert.
Es gab
genau, Solingen und Rostock und so weiter. Mhm. Man hörte wirklich täglich, wöchentlich von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. Und in dem Zusammenhang habe ich eben dieses Buch geschrieben. Einfach, weil es mir ganz wichtig war, die Hintergründe zu erzählen, die dazu führen können, dass so ein Jugendlicher sowas tut. Mir war wichtig zu erzählen, dass das nicht eigentlich eine politische Motivation war, wie damals das in der Regel interpretiert worden ist, sondern im Grunde Hilflosigkeit eines Jugendlichen, der selbst sehr, sehr viele Misserfolge erlebt hat. Und auch heute sind es ja in der Regel nicht die Hochschuldozenten, die Ärzte, die Rechtsanwälte, die Brandanschläge verüben.
Die können aber auch geistige Brandstifter sein.
Das könnten sie sein. Ja, das können wir wissen ja inzwischen auch, dass es da Hintergründe gibt, die gar nicht so ohne sind. Damals habe ich das Buch geschrieben, dann habe ich lange Zeit gedacht, das hat nicht mehr diese Aktualität. Inzwischen erleben wir wieder was Ähnliches. Aber gerade wenn man damals die Situation so bewusst erlebt hat, dann sieht man eben auch, was sich verändert hat. Und das ist wirklich was, was mich unglaublich glücklich macht. Also wir erleben ja eben nicht nur die Brandanschläge, sondern wir erleben jetzt seit Wochen oder fast schon seit Monaten eine ungeheure Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Mhm. Das war damals nicht so. Damals gab es einfach diese Stimmen, das Boot ist voll, damit wurde Wahlkampf gemacht, damit wurde Landtag.
Kinder statt Inder, daran erinnern wir uns auch noch, dass Richtig. Der eine oder andere Ministerpräsident dann solche Sprüche losgelassen hat. Nun gibt es mittlerweile in unserer Gesellschaft ja auch eine Veränderung. Wir sind in der dritten, vierten Generation von Mitbürgern, die auch einen Migrationshintergrund haben. Also dadurch hat sich ja Gesellschaft sowieso schon verändert. Und die Hilfsbereitschaft ist wirklich enorm. Wir hatten jetzt auch die Wochen über bei HR3 riesige Aktionen und waren überwältigt von dem, was Hessen einfach geleistet haben. Ne?
Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Und wenn man jetzt sieht, wie Flüchtlingszüge empfangen werden zum Beispiel, das hätte es früher nicht gegeben. Wobei man da natürlich hoffen muss, dass es nicht dabei bleibt, gerade weil Deutschland so relativ unvorbereitet mit dieser Flüchtlingssituation konfrontiert ist, braucht man wahnsinnig viele Ehrenamtliche, die tatsächlich auch einzelne Flüchtlinge begleiten, Flüchtlingsfamilien begleiten, mit
denen
zu Ämtern gehen, zu Ärzten gehen und so weiter. Und da entsteht ja auch ein immer dichteres Netzwerk inzwischen. Also für mich ist das eigentlich ganz, ganz großartig, das so zu sehen.
Sie haben noch mal am Anfang unseres Gespräches auch noch mal gesagt, wir können und sollten auch Kinder nicht unterschätzen. Also Themen, die ihnen in der Realität begegnen, in ihrer Lebenswirklichkeit, können auch Teil eines Kinderbuches sein. Sie haben auch Themen angesprochen wie S-Bahn surfen, Kerle mieten, heißt das eine, glaube ich, über eine Kerle-Vermittlungsagentur, aber eben auch das Buch Ausgleichskind über das Mädchen Margarete, das große Schwierigkeiten in der Familie hat. Gibt es einen Unterschied, ob Sie ein Thema setzen, in dem ein Mädchen oder ein Junge eine Hauptfigur ist? Sprechen Sie damit auch bewusst dann eher Mädchen oder Jungs an?
Na, ich versuche eigentlich möglichst beide anzusprechen. Ich weiß aber, dass das bis heute schwierig ist. Wir wissen ja einfach, dass Mädchen bereit sind, auch Bücher mit männlichen Protagonisten zu lesen. Die haben überhaupt kein Problem, wenn ein Junge die Hauptperson ist. Während Jungs sich doch immer noch so ein bisschen sträuben, wenn es um ein Mädchen geht. Das ändert sich langsam, das merke ich auch aus
also
Post,
Lena
die ich
möchte
bekomme.
Immer reiten, ist glaube ich.
Ja, genau,
ich
das ist
wenden.
Mädchen, das ist Mädchen.
Das ist ein Pferdemädchenbuch.
Das ist ein Pferdemädchenbuch, aber ich habe ja die Reihe über die Kinder aus dem Möwenweg geschrieben zum Beispiel. Da ist die Erzählerin ein Mädchen, Tara, die sich auch ab und zu über ihre Brüder beklagt. Diese Brüder sind aber relativ frech und ich bekomme erstaunlich viel Post von Jungs, die diese Bücher gerne lesen, vorgelesen bekommen, fragen, ob ich noch eine Fortsetzung schreiben kann. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass sich da ein bisschen was tut.
Jetzt schreiben Sie schon so viele Jahre und natürlich passiert das Älterwerden nicht immer nur den anderen, Ihnen selbst auch. Bei Sportlern weiß man, die Muskeln machen irgendwann nicht mehr mit oder die Knochen. Beim Sänger verändert sich die Stimmbänder und die Tonlage. Haben Sie denn irgendwelche Alterserscheinungen? Darf ich das mal so direkt fragen, wo Sie merken, oh Mann, jetzt merke ich es aber auch.
Also Sportlerin könnte ich nicht mehr sein. Also das merke ich sehr deutlich. Ich merke es noch nicht, was das Schreiben betrifft und was meine Interessen betrifft und die Beteiligung am Leben insgesamt und so weiter. Und ich hoffe, das kann auch noch ein paar Jahre so weitergehen. Neulich hat mich ein kleiner Junge bei einer Lesung gefragt, darfst du denn überhaupt noch schreiben? Das hat mich dann schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Aber bisher sagt noch niemand, dass ich es nicht mehr darf. Und deshalb mache ich einfach noch weiter.
Ja, okay. Also das wäre ja auch ein Ding, das zu unterbieten. Dann würde uns so viel entgehen. Vielleicht verraten Sie uns gleich noch einen Trick, wer nämlich den Rollladen zur eigenen Kindheit irgendwie verschlossen hat. Vielleicht haben Sie den Schlüssel dann doch dafür, wie man den ein bisschen wieder ankitzeln und öffnen kann. Kirsten Boye ist mein Gast an diesem Sonntagmorgen und wir mussten beide gerade noch mal lachen über das, was ein kleiner Junge sie neulich auf einer Lesung gefragt hat. Darfst du eigentlich überhaupt noch schreiben, Frau Boye? Was für Fragen kriegen Sie denn sonst noch so gestellt von Kindern, wenn die Ihnen auf Lesungen begegnen?
Also wenn Lehrer dabei sind, die erwarten dann immer, dass es so Fragen zum Text sind. Das ist ganz selten. Die wollen einfach nur wissen, ob es gut ausgeht. Und wenn man ihnen das bestätigt, sind sie damit zufrieden und wollen da gar nicht mehr hören. Das sind in der Regel so Fragen zum Leben. Also hast du einen Mann, hast du Kinder, hast du einen Hund? Also die Hundefrage ist sehr beliebt.
Und haben Sie einen Hund?
Nein, ich habe keinen Hund. Ich habe es mir als Kind immer gewünscht und habe es mir als Erwachsener dann nicht gegönnt und meinen Kindern auch nicht. Also Hund habe ich nicht. Eine weitere Frage, die ganz häufig gestellt wird und die den Erwachsenen dann auch immer sehr peinlich ist, ist die Frage, wie viel ich verdiene. Ich halte das für eine total realistische Frage, die beantworte ich dann auch immer ganz gerne, nicht mit Zahlen, aber ich beantworte sie. Und wie es ist, berühmt zu sein, und die Frage finde ich auch ganz, ganz spannend, weil die Kinder würden mich ja nie auf der Straße erkennen. Die haben vielleicht meinen Namen vorher noch nicht mal wirklich gehört.
Warum sieht man sie eigentlich so selten in Talkshows? Und sie sind auf Lesungen, sie sind sehr aktiv und alles, was mit Büchern zu tun hat, aber sie sind nicht jemand, der gerne in den Medien dann auftritt.
Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich die geeignete Person bin. Also ich bin ganz glücklich, so wie es jetzt ist. Das ist für mich gerade ganz richtig. Ich stelle mir vor, dass es eine phänomenale Belastung sein müsste, wenn das Gesicht erkannt wird. Ich mache zum Beispiel immer Park and Ride, wenn ich in die Hamburger Innenstadt fahre und fahre mit der U-Bahn. Und ich muss nie Angst haben, dass irgendjemand mich erkennt. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich immer dächte, da weiß jemand, wer ich bin. Da will jemand ein Autogramm oder so. Das erleben Sie wahrscheinlich.
Ich gebe Ihnen recht, es ist entspannter, wenn man dann nicht erkannt wird. Das andere hat auch schöne Seiten, aber mittlerweile muss ich sagen, bevorzuge ich es auch, wenn ich dann ganz in Ruhe in der U-Bahn fahren kann und mich keiner unter meiner Mütze erkennt. Ja, wir haben am Ende unseres Gesprächs immer so eine Schnellfragerunde, weil wir gerade angesprochen haben, dass die Kinder Ihnen Fragen stellen. Vielleicht haben Sie Lust, folgende Sätze zu vervollständigen. Am besten kann ich schreiben, wenn
alles um mich herum einigermaßen ruhig ist.
Wenn ich schreibe, muss in meinem Kühlschrank unbedingt was sein?
Also in meiner Tasse muss grüner Tee sein.
Kein Kaffee?
Nein, grüner Tee. Und im Kühlschrank sollte möglichst nicht zu viel Käse sein, weil den hole ich mir dann raus und esse ihn roh ohne Brot.
Wenn ich schreibe, passiert mit mir?
Was ganz Wunderbares ist, ist nämlich so, als ob ich den Text einfach hinten in meinem Kopf lese. Ich muss nicht arbeiten, ich muss nichts dafür tun. Ich muss nur aufschreiben, was hinten in meinem Kopf steht.
Das ist ja ein ganz wunderbarer Zustand. Ja. Können Sie diesen Zustand noch ein bisschen genauer beschreiben?
Na, ich glaube, das ist wirklich das Genaueste. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich erst mal reingerutscht bin, wieder in einen Text, nachdem ich 2-3 Seiten gelesen habe, die ich am Tag vorher geschrieben habe, dann bin ich wieder drin und dann fällt mir einfach alles Weitere ein. Es ist überhaupt keine Anstrengung, ich muss über nichts nachdenken. Es ist wirklich, als ob ich es lese.
Sie folgen den Worten dann. Mein neues Buch beschäftigt sich mit?
Das weiß ich nicht, ob ich das verraten darf. Na gut, mein neues Buch beschäftigt sich mit einem 9- bis 10-jährigen Mädchen. Das heißt Jamie Lee. Die Mutter ist in eine Entzugsklinik gekommen. Die Oma ist in Polen bei ihrem neuen Freund. Jamie Lee ist mit ihrem großen Bruder Baron Chuck allein zu Hause. und entführt aus Versehen ein Milliardärskind. Ich will nicht erklären, wie man das aus Versehen machen kann. Ja, nimmt einen Obdachlosen mit seinem Geparden bei sich zu Hause auf. Also es klingt vielleicht zu Anfang ernst, es ist aber eigentlich eher eine ziemlich lustige Geschichte.
Das klingt ja nach einem wilden Roadmovie fast schon für Jamie Lee. Wenn ich heute noch Lehrerin wäre, würde ich
mich sehr freuen. Ich habe manchmal gedacht, das wäre toll, ich könnte beides parallel machen.
Am Älterwerden überrascht mich.
Na, wie lange es auf sich warten lässt, dass man so viel davon merkt.
Ich habe nur gemerkt, dass wir einen wunderschönen Sonntag hatten. Ich hoffe, das geht den hr3-Hörern auch so. Und ich freue mich auf Ihr nächstes Buch, liebe Kirsten Boye. Und
vielen Dank.
Bedanke mich für dieses Gespräch und schicke einen schönen Gruß Richtung Altes Land.
Vielen, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
hr3. Bärbel Schäfer.